Ich denke, es ist schon einfach gut, immer so sein Herz auszuschütten mit Texten, die da sind, so dass sie uns hineinnehmen, einfach wieder in die Gegenwart Gottes. Ich habe heute, eigentlich wie immer, aber heute liegt mir auch wieder, ist ganz besonders am Herzen, dass Gott möge euch wirklich, Herr, euer Herz überführen und, Herr, dass niemand so rausgeht, wie er gekommen ist. Die übliche Frage, die viele schon mal kennen und die ich sicher auch schon gestellt habe, aber die ich euch heute noch mal stellen wollte, ist einfach, was ist dein Ziel im Leben? Denk mal einfach drüber nach. Was würdest du antworten, wenn es auf so einem Fragebogen stünd? Was ist dein Ziel im Leben? Und die nächste Frage, falls sie Christ sind, was ist dein Ziel als Christ in deinem Leben? Von Visionen sprechen immer viele, aber Gott hat mit uns ein Ziel vorgeschrieben, wenn wir denn Christen sind. Die Bibel sagt, dass wir die Zeit auskaufen sollen, das heißt also mit unserer Zeit wirklich gut umgehen sollen. Und wenn du jetzt für dich, vielleicht nicht so schnell, aber zu Hause nochmal überlegst, aber vielleicht wüsstest du auch eine Antwort. Wenn du für dich weißt, was das Ziel des Lebens ist, wenn du jetzt Christ bist, du hier sitzt, vielleicht bist du aber auch nur auf dem Weg und suchst Gott. Vielleicht ist noch dein Ziel, einfach Gott zu suchen. Aber wenn du ihn schon gefunden hast, was ist dann dein Ziel als Christ? Dann würde ich dich weiter fragen oder dann würde auf diesem Fragebogen einfach drunter stehen, welche Strategie haben sie, um dieses Ziel zu erreichen? Wir stellen Pläne auf, wir stellen Fitnesspläne, Ernährungspläne auf, wir stellen Arbeitspläne auf, wir haben auf unserem Handy haben wir unsere Termine, unsere Terminplanung, alles um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Zum Beispiel, dass man Verabredungen einhält, deshalb hat man vielleicht so einen Terminkalender. Manche Hausfrau hat bestimmte Rezepte, um das Ziel, einen bestimmten Kuchen zu backen. Dazu braucht man eine Strategie, das und das muss dann da rein und auch richtige Reihenfolge. Und wenn was fehlt, gelingt der Kuchen nicht. Oder wir alle kennen das Spiel Monopoly. Ziel eines jeden Spieles ist ja zu gewinnen. Ja, ich kann das gar nicht ab, wenn ich mit jemandem spiele, dem egal ist, aber gewinnt. Also das entspricht überhaupt nicht meiner Natur. Aber um jetzt gewinnen zu wollen, muss ich ja die Spielregeln können. Nicht nur die Regeln, sondern auch Erfahrungen haben. Zum Beispiel Monopoly, ich denke, das kennen jetzt ja die meisten. Da muss man dann Häuser kaufen und man muss aufpassen hinterher oder Straßen kaufen und Häuser kaufen. Und man muss aufpassen, wenn die Leute da drauf landen, dann muss ich Miete kassieren. Was ich auch machen muss bei Monopoly, ich muss würfeln, um über loszukommen. Um ein Ziel zu erreichen, muss ich also wissen, was zu tun ist. Und jeder Fußballspieler weiß, wenn ich gewinnen will, dieses Spiel, muss ich Tore schießen und das eigene Tor muss ich frei halten vor Gegentoren. Außerdem sollte ich dann auch, um gut Fußball spielen zu können, die Spielkunst beherrschen und auch trainieren. Und dann machen wir den Fehler, um unser Lebensziel, was Gottes Plan für dich vorgeschrieben ist, was er aufgeschrieben hat, um das zu erreichen, fehlt uns Strategie. Wenn du dieser Gemeinde angehörst, was ist dein Ziel hier mit diesen Menschen? Da hast du einen Auftrag. Oder was ist dein Ziel mit deiner Familie? Vielleicht sagst du, ich möchte sie zum Glauben führen. Aber was ist dein Plan? Was ist dein Plan dafür? Wir machen einen Schwenker. Ich komme gleich nochmal weiter auf dieses Ziel und vor allen Dingen aber auf den Plan, was dafür wichtig ist. Wir waren gestern als Familie auf einer Beerdigung und da möchte ich euch was von erzählen. Gott hat zu mir etwas gesprochen danach, was eigentlich Basis ist und nichts Besonderes. Und trotzdem glaube ich, dass es für heute für viele was ganz Besonderes sein wird. Wir waren auf einer Beerdigung, wo von zwei unserer Enkeln der andere Opa beerdigt wurde. Das ist ja so, dass du dann denkst, das könnte jetzt ja auch der Opa oder die Oma sein. Das könnte ich auch sein. Die Trauer bleibt ja bei den zwei Enkelkindern dann eben, die von unseren vielen Enkelkindern dann betroffen waren. Sie mussten ihren Opa beerdigen, einen ihrer beiden Opas. Am Grab steht man dann und danach geht man dann ja zu der Familie, wo sie eben mit beistanden bei der anderen Oma. Und spricht Anteilnahme aus. Jeder macht das anders, der andere drückt, der andere sagt, ich hab dich lieb, oder einer sagt, herzlich Anteilnahme. Und so konnte ich beobachten, dass unser Enkelsohn und unsere Enkeltochter ganz besonders den einen Opa, den sie jetzt noch haben, ganz besonders drückten und bitterlich weinten. Ihnen wurde beide bewusst, wir haben noch einen Opa. Und unsere Enkeltochter, sie ist 20, drückte den einen Opa sehr fest und sagte, Opa, du bist jetzt der Einzige. Und mit dem Lächeln sagte sie, du musst dich doppelt bemühen. Und der Satz ging uns beide sehr nah. Und auf dem Weg zu der Nachfeier, ich ging zu Fuß, David holte das Auto, ich wollte alleine sein, hatte ich mir schon einen Plan überlegt, wie können wir diesen beiden fast 18- und 20-Jährigen jetzt etwas Gutes tun? Wie können wir uns jetzt bemühen? Und ich war zu der Nachfeier alleine und ich war am Beten. Und ich betete, ich hörte mich so, man hört sich ja auch beim Beten selbst, ich will für sie da sein, Herr, ich will ihnen Gutes tun, ich will nichts versäumen. Ich will natürlich auch von ihnen erzählen und in meinem Kopf hatte ich bestimmte Dinge, die einem dann ja so einfallen, da will ich gleich nochmal von erzählen. Und Gott unterbrach mich und er sagte, gib ihnen Ewigkeitswert. Gib ihnen Ewigkeitswert. Das bedeutet, gib ihnen etwas Wertvolles, was ewig bis in die Ewigkeit Wert hat. Man könnte jetzt denken, was für eine Aufgabe und es ist dann wieder, bin ich dabei, es ist der Basisauftrag meines Christseins. Das gilt nicht nur für zwei meiner Enkelkinder, es gilt für alle Menschen in mich drumherum, für meine Familie, für diese Gemeinde. Wir haben den Auftrag, den Menschen so etwas zu geben, was niemand anders kann als wir Christen. Aber wir stellen schnell, wenn wir an den Auftrag denken, wenn wir denken, wir möchten Menschen was Besonderes geben, dann stellen wir zwar einen Plan auf, aber nicht den geistlichen Plan. Wir denken, wie kümmere ich mich mehr? Meine Gedanken, ich muss da ganz ehrlich sagen, denken, naja, Taschengeldaufbesserung ist ja auch nett für Teenies. Ich könnte ihnen ja auch öfters mal eine WhatsApp schreiben. Teenies kriegen gerne Nachrichten auf dem Handy. Und da ich jetzt Christ bin, könnte ich ihnen ja mal ein paar gute fromme Sprüche schreiben. Natürlich könnte ich auch überlegen, ob ich eine coole Oma mal jetzt bin oder eine coole Opa, wie wir gut ankommen. Es ist doch bei uns drin, wenn wir denken, wir sollen in Menschen investieren, überlegen wir ganz schnell, wie könnten wir jetzt gut ankommen. Ja, natürlich, weil ich ja Christ bin, bete ich auch für sie und ich will ihnen von Jesus erzählen. Und alles das, was ich jetzt dachte, auf dem Weg eben zu der Nachfeier, was man da so machen konnte, bevor mich Gott unterbrach und sagte, gib ihnen Ewigkeitswert, könnt ihr alle übertragen auf jede Altersgruppe, auf den Dienst hier in der Gemeinde. Was ist eure Strategie? wirklich Ewigkeitswert zu geben. Und ich fragte mich, färbt mein Leben ab auf sie? Was oder was prägt mich und wie präge ich? Zumal, denkt mal an so einen Stempel, ich kann ja nur was stempeln, was prägen, was ich selbst bin. Nicht nur, was ich habe. Wir können uns vornehmen, auch nach dieser Predigt kannst du dir vornehmen, dass du denkst, ich will mich stärker einsetzen. Ich will besser dienen, ich will mehr dienen. Ich könnte meine Disziplin verbessern, ich könnte selbstdisziplinierter sein. Aber gibst du damit gleichzeitig Ewigkeitswert oder gibst du dich? Bei den Überlegungen, die vielleicht manche von euch ganz neu auch haben, ich will mehr für Jesus tun, möchte ich euch sagen, niemand hat mich daran erinnern müssen. Niemand je in meinen 35 Jahren, die ich Jesus kenne, niemand hat mir sagen müssen, ich muss für Jesus was tun. Das hätten wir alle überhaupt verschweigen können, dass man überhaupt was tun kann. Ich wusste, ich wollte. Da war etwas in meinem Herzen, das schwappte über. Das muss gesagt werden, das muss getan werden. Das musste ich mir nicht vornehmen. Weil ich diesem Gott begegnet bin und es musste raus. Es musste gemacht werden. Da ist mir Ewigkeit begegnet. Und nun hatte ich Ewigkeitswert weiterzugeben. Ich kann nur das weitergeben, was ich selbst bin und was ich habe. Du kannst keinen Ewigkeitswert irgendwie weitergeben, wenn dir noch nicht vergeben wurde. Jeder, der hier Christ ist, sollte diese Begegnung, eine persönliche Begegnung mit Gott gehabt haben, wo er um Vergebung gebeten hat und wo ihm dieser Jesus begegnet ist und ihm vergeben hat. Weil die Bibel sagt ganz klar, wenn du das nicht hast, bist du kein neuer Mensch. Dann hast du nicht die Ewigkeit. Und dann kannst du das ganze Reich Gottes überhaupt nicht verstehen. Jeder Christ hat also etwas von Ewigkeit in seinem Herzen schon erlebt, wenn er denn Christ geworden ist, wenn du von Neuem geboren bist. Und wenn du das nicht hast, du hast heute das Angebot zu sagen, ich möchte, dass mir vergeben wird. Ich nehme dieses Geschenk von Jesus Christus an. Ich möchte hier rausgehen und sagen, ich bin jemand, dem vergeben wurde. Und diese Vergebung, die fängt an, dass man die Entscheidung macht und es annimmt, aber dann erlebt man das. Und das ist der springende Punkt, über den ich heute reden möchte. Schlagen wir auf Epheser 3, Vers 14. Da schreibt Paulus an so eine Gemeinde, wie wir jetzt hier auch sind. Diese Gemeinde war jetzt nicht in Iserlohn, sondern in Ephesus. Paulus war damit für verantwortlich und er betete für diese kleine Hauskirche. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt im Himmel und auf Erden, dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Und dann kommt es mir jetzt darauf an, stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. Paulus betete für seine Gemeinde, dass sie an dem inwendigen Menschen durch den Heiligen Geist stark werden. Letzte Woche, vor 2 Wochen haben wir gehört, oder letzte Woche, ich bin nicht schwach, wenn mir vergeben wurde. Es wird kein Bewohner mehr sagen, ich bin schwach, weil ihnen vergeben wurde, so steht es in der Bibel. Und nun betet Paulus, dass es weitergeht. In Epheser 6, Vers 10 lesen wir, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und im 1. Korinther 16, 13 steht, steht im Glauben, wachet, seid mutig und seid stark. Seid stark in dem Herrn. Und in Epheser 6, Vers 10, wenn da steht, und zuletzt sage ich euch, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke, da steht dieser Satz, den Paulus da geschrieben hat, im Zusammenhang damit, wie ein Befehl. Pass auf, sei stark. Sei stark, denn in dem ganzen Zusammenhang, wenn wir das im Kontext lesen, da steht, denn der Teufel geht rum. Der Teufel geht rum, er will dich attackieren, er verübt Anschläge auf dich. Und wir haben heute noch gehört, und wenn du nicht stark bist, dann ist der Teufel rumgegangen und auf einmal kriegst du Gedankenschaden deiner Familie, fängst an, über die Gemeinde zu richten. Es schmerzt Menschen und nicht aufgepasst, nicht stark gewesen. Jetzt denken wir vielleicht, naja, Gott nimmt ja Rücksicht auf meine Situation, warum ich nicht so stark im Glauben sein kann, dass dieser Wert, den ich jetzt habe, wo ich Christ geworden habe, dass ich nicht dienen kann. Einmal glaube ich, da komme ich gleich noch dran, wenn dir Jesus begegnet und immer wieder, dann kannst du nicht anders. Aber Fakt ist doch, wenn der Teufel rumgeht, wenn das da steht, dass der keine Rücksicht drauf nimmt, wie deine Situation ist. Wir denken oft, Gott wird mich verstehen, meine Umstände in der Familie. Aber glaubst du wirklich, dass wenn der Teufel dich attackieren möchte, dass er denkt, oh, sorry, die attackiere ich jetzt nicht, da ist der Mann kein Christ, sondern der lästert sogar darüber, wenn sie hier hingeht. Die kann ich nicht attackieren, da nehme ich Rücksicht drauf. Der Mann ist nicht gläubig, die kann ich nicht attackieren. Oder glaubst du, dass der Teufel rumgeht und sagt, oh, die haben 4 Kinder. Da passe ich auf, die kann ich nicht attackieren. Das ist ganz klar, dass die sich nicht jeden Tag stärken kann im Wort Gottes. Das wäre, wenn wir das jetzt überlegen, als ob wirklich wieder, gehen wir mal wieder auf Fußball, 2 Mannschaften da drin sind und wollen Dortmund und Bayern. Und Bayern möchte siegen und Dortmund möchte siegen. Und dann hören sie die Geschichte von 5 Spielern. Ah, der eine, der hat so schlecht geschlafen, weil sie das 4. Kind gekriegt haben. Ach, hör mal, den lasse ich da stehen heute. Da passe ich mal auf, den lasse ich mal laufen, da nehme ich Rücksicht drauf. Soll der mir doch ein Gegentor reinjagen? Oder denkst du, dass der Teufel nicht nur auf deine Familie zum Beispiel, ob kleine Kinder, große Kinder, wirklich, ich spreche hier gerade auch die Frauen dann da an, ob er da Rücksicht drauf nimmt? Oder glaubt ihr, dass er Rücksicht nimmt auf deine Gefühle, wenn er rumgeht? Och, geht mir nicht so gut. Hab so ein bisschen Depri. Ich kenne das, ich werde morgens wach, abends gut gelaunt, morgens wie so eine Wolke. Kennt ihr das? So eine komische Stimmung, man weiß überhaupt nicht, was los ist. Und dann sagt der Bayern-Spieler, weil ich jetzt vielleicht von Dortmund bin, oh, die hatte eine schlechte Nacht, die fühlt sich nicht so gut, die lassen wir in Ruhe. Wo gibt's das denn? Wir sollen Sieger sein, aber wir haben jemanden, der uns am Sieg wirklich hindert. Oder glaubst du, dass der Teufel Rücksicht nimmt auf deine Arbeitsstelle, auf deinen Job, ob du 40 oder 50 Stunden in der Woche arbeitest oder ob du da gemobbt wirst oder ob du Freude oder gar keine Freude an der Arbeit hast? Glaubst du wirklich, da sagt er, die lasse ich dann in Ruhe? Oder glaubt ihr, dass der Teufel Rücksicht nimmt auf deine Vergangenheit? Ob du da Fehler gemacht hast in deiner Vergangenheit? Oder dass du bestimmte Ängste hast noch aus deiner Kindheit? Glaubst du, da nimmt er Rücksicht drauf? Und ganz bestimmt nimmt er auch nicht Rücksicht auf dein Geschlecht und dein Alter. Ob du 16 oder 92 oder Mann oder Frau bist, solange du lebst, will er, dass du nicht stark bist, sondern schwach bist. Denn wer stark sein kann, kann auch schwach sein. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir diesen Satz, der mit Ausrufezeichen geschrieben ist, seid stark. Seid stark, ob du Schnupfen oder Krebs hast. Seid stark, ob du Mann oder Frau bist. Ob du dich einsam fühlst oder nicht. Seid stark. Seid stark in dem Herrn. Und nur das, die Stärke vom Herrn, hat Ewigkeitswert. Nichts anderes. Nur dann habe ich diese Macht, dass ich prägen kann. Die Bibel sagt auch manchmal, dann habe ich eine Salbung. Weil ich stark in Jesus bin. Jetzt fragst du dich, ja okay, wie kriege ich diese Stärke? Verschiedene Möglichkeiten. Heute Punkt 1. Du musst Gott jeden Tag treffen. Und wenn ich von jeden Tag spreche, spreche ich von jeden Tag. Du musst mit ihm zusammen sein, täglich. Alleine, ohne abgelenkt zu werden, dich auf ihn konzentrieren. Denn wisst ihr, was das Spannendste im Christenleben ist, was vergessen worden ist? Jesus will dir begegnen. Jesus will dir nicht nur etwas lehren. Durch die Auferstehungskraft lebt Jesus durch den Heiligen Geist heute hier noch. Und in jedem Miteinander will er, dass du ihn erfährst.